Was natürlich gerade fatal ist, aber das ist, glaube ich, eher ein Bruch mit der Geschichte als etwas, was ich daraus herleiten würde, ist, dass es so eine Tendenz gibt, zwei Masternarrative für Ost und West zu etablieren. Dass es also Akteure gibt, die das auch wollen, die versuchen, hier eine Trennung zu verfestigen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Förderverein Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Dieser veranstaltet in Kooperation mit der Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte vom 1. bis zum 3. November 2024 ein Geschichtsfestival mit dem Namen Stadt bzw. Land. In diesem Gespräch hören wir Dr. Andreas Braune vom Weimarer Rendezvous sowie Dr. Markus Lang und Dr. Kai-Michael Sprenger von der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Welche Zeiten und Räume umfasst die deutsche Demokratiegeschichte? Wie und an welchen konkreten Orten kann man sie präsentieren und diskutieren? Wie können wir gerade jetzt, gerade in Deutschland, konstruktiv über Demokratie und ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sprechen? Diese und weitere Fragen besprechen wir in diesem Interview. Und ebenso werden diese Aspekte auf dem Geschichtsfestival Weimarer Rendezvous thematisiert werden. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zur Deutschlandkarte der Demokratieorte. Einerseits könnt ihr darin schauen, welche Orte der Demokratiegeschichte in eurer Nähe liegen. Andererseits ist es auch Konzept der Karte, durch Zurufe von außen ergänzt zu werden. Wenn ihr also einen historisch relevanten Demokratieort in eurer Nähe auf der Karte vermisst, meldet euch bei Herrn Lang. Er freut sich immer über Ergänzungsvorschläge. Ich wiederum freue mich auf konstruktive Kommentare zur Folge. Teilt mir doch gerne mit, welche Aspekte und Erzählungen der Demokratiegeschichte Deutschland ihr für wichtig und zentral haltet. Wer mich bei der Produktion des Podcasts unterstützen will, findet die Möglichkeit dazu in den Shownotes. Egal, ob es eine einmalige Spende bei PayPal oder ein monatlicher Beitrag auf Steady ist, ihr helft mir damit sehr, dass ich Geschichte Europas weiter betreiben kann. Herr Sprenger und Herr Lang sind neu im Podcast. Sie stellen also sich und die Bundesstiftung Orte der Demokratiegeschichte zunächst vor. Herr Braune war bereits 2023 schon mal zu Gast gewesen, als er über das dann anstehende Weimarer Rendezvous gesprochen hatte. Er stellt sich im Anschluss an die anderen beiden aber nochmal vor. Danach beginnen wir mit der inhaltlichen Diskussion über Demokratie, Demokratieorte und Demokratiegeschichte. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem August 2024.
Mein Name ist Kai-Michael Sprenger. Ich bin Landeshistoriker von der Ausbildung her und Museumsmensch, wenn man das so sagen möchte. Ich bin in Mainz geboren, 1967, und habe nach Abitur und Zivildienst habe ich Geschichte, Latein, Germanistik und Pädagogik studiert, wollte mal Lehrer werden, habe aber relativ schnell gemerkt, dass mir die Museumsszene doch irgendwie näher steht durch diverse Praktika. Neben der Stadt Mainz habe ich auch in Glasgow und Pavia studiert, habe dann in mittelalterlicher Landesgeschichte promoviert und habe verschiedene berufliche Stationen absolviert. Zum einen zunächst die Museumslaufbahn als wissenschaftlicher Volontär im Gutenberg-Museum und dort auch Mitarbeiter für einige Zeit. 2001 war dann für mich ein sehr wichtiger Schritt. Da bin ich Kulturreferent und Kreisarchivar des Landkreises Ravensburg geworden und habe dort fast 9,5 Jahre lang die Kulturarbeit organisiert. Das war im Grunde ein Bauchladen von Kunst, Kultur, Museen, Archiv, Bibliothek, Landesgeschichte. Meine Blickrichtung, vor allem historisch, war immer die Landesgeschichte. Und nach Ravensburg war ich 3 Jahre lang in Rom am Deutschen Historischen Institut für ein Projekt und bin dann wieder in meine Heimatstadt Mainz zurückgekehrt als Geschäftsführer des Instituts für geschichtliche Landeskunde. Und in dieser Zeit oder aus dieser Zeit resultiert auch die engere Beschäftigung mit der Demokratiegeschichte. Ich habe ab 2014, kann man sagen, beim Institut für geschichtliche Landeskunde als einen thematischen Schwerpunkt auch aus der landeshistorischen Perspektive das Thema Demokratiegeschichte dort mit entwickelt und etabliert, auch mit einer eigenen Buchreihe, die das Institut herausgegeben hat, mit dem Titel Beiträge zur Demokratiegeschichte Rheinland-Pfalz. Und aus diesem Kontext resultiert auch die enge Beziehung zur AG 2016, als so die AG so in Gründung begriffen war, die AG Orte der Demokratiegeschichte, hat man sich in Weimar getroffen und überlegt, welche Aktiven in der Szene könnten denn so einen Zusammenschluss bilden. Da war ich von Anfang an auch mit dabei, auch bei den ersten Überlegungen. Aus diesen Kontakten vor allem auch nach Thüringen. Zenker aus Weimar spielt dann eine wichtige Rolle, der ja auch einer der Mitinitiatoren dieser Gründung, dieser AG war, besteht auch dieser thematische Kontakt. Ich habe dann ab 2016 war ich Referatsleiter für den Bereich Bibliotheken, Archive, nichtstaatliche Museen, Landesgeschichte, Heimatpflege und Digitalisierung im Rheinland-Pfälzischen Ministerium für Kultur. Ich sage es etwas verkürzt, weil dieses Ministerium je nach Legislaturperiode auch den Namen mal ändert. Das heißt mal Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur oder Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Das ist der aktuelle Name. Und dort war ich eben bis zur Übernahme der Position als Gründungsdirektor der neuen Stiftung Referatsleiter. Und in diesem Kontext auch immer wieder mit Landesgeschichte beschäftigt. Und mir war es immer ein Anliegen, auch in dieser Zeit, dass gerade Rheinland-Pfalz, das ja demokratiehistorisch doch ein großes Potenzial hat, eben diese Themen auch in verschiedenen Projekten stärker in den Blick nimmt. Und über diese Themenfelder kam dann im Juni 2023 die Berufung als Gründungsdirektor und seit Oktober letzten Jahres habe ich diese Position inne und versuche jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Stiftung so aufs Gleis zu bringen, dass sie gut funktioniert. Jetzt im Moment sind wir natürlich sehr, sehr stark auch noch mit organisatorischen Fragen beschäftigt. Die Personalgewinnung ist zum Glück abgeschlossen. Das war am Anfang nicht so ganz einfach, bis wir das Team komplett hatten. Und neben diesem Aufbau der Organisation, das ist ja wie ein Start-up-Unternehmen, kann man sagen, sind wir natürlich auch jetzt schon aktiv, wenn es darum geht, Projekte zu fördern oder auch mit eigenen ersten Formaten an den Start zu gehen.
Mein Name ist Markus Lang. Ich bin derzeit Programmreferent bei der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Und mich hat im Prinzip ein Bogen, der in der akademischen Laufbahn angefangen hat, über die Erwachsenenbildung in die Vermittlung von Demokratiegeschichte geführt. Ich bin der Ausbildung nach Politikwissenschaftler und habe mich von Anfang an immer sehr stark mit den historischen Wurzeln der Demokratie beschäftigt. Mich hat immer sehr stark interessiert, wie ist das gewachsen, dass wir heute als selbstverständlich oder als einfach gegeben erleben. Das hat mich dann auch zu einer Promotion geführt, in der ich mich mit der Ideengeschichte des demokratischen Verfassungsstaats im 20. Jahrhundert beschäftigt habe. Das war aus einer biografischen Perspektive. Also ich habe einen Wissenschaftler verfolgt, der sehr stark dieses Thema entwickelt hat. Das war der Karl Löwenstein und habe da nachvollzogen, wie er aus unterschiedlichsten Quellen das zusammengebaut hat, was wir heute als streitbare Demokratie sehen, wie er entwickelt hat, welche Voraussetzungen es braucht, damit eine Demokratie stabil sein kann, wie man sich auch gegen Feinde der Demokratie wehrt. Und das sind letztlich auch die inhaltlichen Impulse, die mich nach wie vor antreiben. Also diese Frage immer nach den historischen Wurzeln. Ich habe dann allerdings auch gemerkt, dass die rein akademische Laufbahn mich nicht so sehr interessiert, dass mich andere Tätigkeitsfelder stärker umtreiben. Das war zunächst mal die universitäre Lehre, aber dann habe ich mich doch an verschiedenen Stellen in der Erwachsenenbildung profiliert. zum Teil in der Demokratiebildung, Citizenship-Bildung, habe dort mehrere Jahre gearbeitet und Programme entworfen, habe dann 2 Jahre im lateinamerikanischen Netzwerk für universitäre Berufsbildung, berufsbegleitende und Erwachsenenbildung gearbeitet. Und im Jahr 2020 hat sich dann eine Möglichkeit eröffnet, eine Gelegenheit ergeben, dass ich nämlich in einem Vermittlungsprojekt der Demokratiegeschichte anfangen durfte. Es handelt sich dabei um ein Projekt, über das wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden, nämlich eine Karte der Orte der Demokratiegeschichte in Deutschland anzulegen. Da habe ich 2020 damit angefangen. Im Oktober 2020 sind wir damit bereits online gegangen. Wie das mit Projektfinanzierungen häufig der Fall ist, es ist immer ein bisschen unsicher. Das Projekt wurde in Weimar vom Weimarer Republik e.V. angestoßen, wurde dann in eine neue Trägerschaft, in die Trägerschaft der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte übergeben, die diese Karte mit unter meiner Federführung im Prinzip weiterentwickelt, weitergeführt und auch mit neuen Inhalten befüllt hat. Und über dieses Projekt hat sich für mich dann auch letztlich der Weg ergeben in die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, indem wir nämlich verhandelt haben, dass dieses Projekt aus der unsicheren Projektfinanzierung eigentlich in eine institutionelle Form überführt werden sollte. Und so haben wir dieses Projekt in die Stiftung gebracht und seit dem Januar diesen Jahres leite ich das weiter im Rahmen der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte und bin daneben aber auch zuständig. Kai-Michael Sprenger hat es bereits angesprochen. Wir machen ja auch neben der Förderung weiterer Projekte, sind wir auch mit eigenen Formaten und mit Kooperationsprojekten tätig und tragen bei zur Vermittlung der Demokratiegeschichte. Und das sind im Prinzip die Themenfelder, die ich im Rahmen dieser Stiftung bearbeite.
Mein Name ist Andreas Braune. Das Stammpublikum könnte sich daran erinnern, dass ich schon mal beim Podcast dabei war. In der Tat, ich bin hier in meiner Funktion als wissenschaftlicher Leiter des Geschichtsfestivals Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. In der Funktion hatte ich im vergangenen Jahr schon mal das Vergnügen, unser Festival hier im Podcast vorzustellen. Wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen des diesjährigen Festivals, worüber wir nachher noch ein klein wenig sprechen werden. Ja, und freue mich sehr, dass heute die beiden Kollegen von der neu gegründeten Bundesstiftung dabei sind. Ich selbst bin, wie Herr Lang, auch von der Ausbildung her Politikwissenschaftler, habe aber auch neuere und neueste Geschichte im damals noch Magister-Hauptfach studiert. Und das ist vielleicht auch wichtig hier in dem Kontext zu erwähnen, habe ja lange an der Friedrich-Schiller-Universität Jena auch gearbeitet, dort zusammen mit Professor Michael Dreyer die Forschungsstelle Weimarer Republik aufgebaut. Also auch da ist der Zusammenhang erkennbar zu dieser Initiative zur Förderung der Demokratiegeschichte. Wir haben diese Forschungsstelle 2016 eingerichtet, also gerade in diesem Vorfeld des großen 100-jährigen Jubiläums der Gründung der Weimarer Republik, was in den letzten Jahren eines der wichtigen Ereignisse war, dass die intensivierte Beschäftigung mit der Demokratiegeschichte in Deutschland sehr stark vorangebracht hat. Auch was das Bewusstsein über den Stellenwert der Demokratiegeschichte in der deutschen Erinnerungskultur anbelangt, vor allem eben auch seitens politischer Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Also man sieht es, glaube ich, ganz gut auch an dem starken Engagement beispielsweise des Bundespräsidenten, das er in diesem Feld seitdem an den Tag legt. In der Zeit haben wir von Seiten auch Weimar-Jena der Beschäftigung mit der Weimarer Republik gemeinsam dieses Thema vorangebracht. Daher kennen Herr Lang und Herr Sprenger uns auch schon seit dieser Zeit. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier den Podcast bestreiten und ja, wie das sozusagen mit dem Weimarer Rendezvous mit der Geschichte zusammenhängt, in der Funktion, in der ich ja heute hier da bin, werden wir dann, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch weiter präzisieren.
Herr Sprenger, als ich den Namen Ihrer Stiftung zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich natürlich gefragt, warum Demokratieorte, warum nicht Demokratiepersonen, Demokratieereignisse? Was ist das Besondere an Ihrem Fokus?
Ja, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Die Orte, die unterstreichen natürlich auch ein bisschen diese Perspektive, dass es eben auch vor Ort noch Gebäude, Institutionen, Plätze, Orte gibt, an denen sich demokratiehistorischen Prozesse manifestieren. Also natürlich stehen hinter diesen Prozessen auch immer die Personen und die Ereignisse und die Bewegungen. Und diese Perspektive auf die Orte ist für mich als Landeshistoriker natürlich deshalb besonders, weil man eben daran auch sehen kann, wie sich große Ereignisse, große Bewegungen, große Initiativen eben gerade im Kleinen brechen, umsetzen oder auch im Kleinen eben nicht brechen oder umsetzen lassen. Und diese landeshistorische Perspektive hat auch was mit lokaler, regionaler Identitätsstiftung zu tun. Zumindest gibt es dieses Potenzial. Und es ist gerade beim Blick auf die Orte deshalb interessant, weil es natürlich diese großen, ikonischen Orte der Demokratiegeschichte gibt, Hambacher Schloss, Paulskirche, wären weitere zu nennen, ja, die viele Leute kennen oder die meisten hoffentlich kennen sollten. Aber es gibt eben auch viele kleine Orte, an denen sich auch wichtige Prozesse der Demokratiegeschichte spiegeln lassen, die eben noch nicht so bekannt sind. Und das Ziel der Stiftung ist es eben, diese Orte, Klammer, die dahinterstehenden Personen, Prozesse, Bewegungen, Ereignisse, Klammer zu, stärker in ein allgemeines Bewusstsein zu bringen. Wir reden oft von Erinnerungskultur und bisweilen hört man auch gerade in der letzten Zeit, dass jetzt Demokratiegeschichte ja ein ganz neues Themenfeld sei, ja, das jetzt ganz neu hinzukommt. Ganz so ist es natürlich nicht. Demokratiegeschichte und die demokratiehistorischen Traditionen der Freiheits- und Parlamentsgeschichte haben immer schon einen starken Stellenwert. Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel die Einrichtung der Erinnerungsstätte in Rastatt 1974 war ja auch ein starkes Ausrufezeichen dafür. Und es gibt natürlich Phasen, in denen diese demokratiehistorischen Perspektiven stärker im Fokus sind oder weniger stark. Und ich glaube, die Einrichtung der Stiftung, der Bundesstiftung, ist eben auch gerade in diesem größeren erinnerungskulturellen, erinnerungspolitischen Kontext zu sehen, dass man eben verstanden hat und zunehmend auch in einem überparteilichen Konsens, dass man die Geschichte der Demokratie in Deutschland mit Blick auf Wurzeln, Frühform, Genese eben auch über die Zeit der Weimarer Republik und der demokratischen Neuanfänge nach 1945 hinaus verstehen muss. Und in dem Zusammenhang ist es mir wichtig auch zu betonen, dass natürlich der Zivilisationsbruch 1933 bis 1945 eben auch ein Bruch mit diesen demokratiehistorischen Traditionen war. Die Nationalsozialisten hatten überhaupt keinerlei Interesse, diese Dinge zu tradieren oder in der Erinnerung zu halten oder in die Erinnerung zu bringen. Und unter dem Effekt dieser Diffamierung dieser demokratiehistorischen Traditionen leiden wir ein Stück weit immer noch. Wenn Sie fragen nach Namen der Paulskirche, da ist bei vielen noch wissenstechnisch großer Nachholbedarf. Und an den Orten, um darauf zurückzukommen, haben wir eben die Chance zu sagen, hier fand das statt. Hier hat diese Person gewirkt. Hier hat sich diese Bewegung manifestiert und gegründet. Und das ist eben die klassische landeshistorische Perspektive, die mir als Landeshistoriker natürlich sehr, sehr nahe kommt und die ich auch für richtig halte.
Wir haben ja gerade vor allem auch in der alten Bundesrepublik ein Demokratie-Selbstverständnis lange Zeit gehabt, das mit dieser Stunde Null 1945-49 verbunden wird. Ja, also dass die eigene Erzählung der eigenen Demokratie eigentlich erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einsetzt, also etwas überspitzt formuliert, auch verbunden mit der Re-Education und dass dann den Deutschen erstmal die Demokratie beigebracht werden sollte. Da reden wir noch gar nicht über entsprechende Erinnerungskultur in den östlichen Bundesländern. Und mit dieser Erzählung will diese intensivierte Beschäftigung mit der Demokratiegeschichte eben auch ein Stück weit brechen und offenlegen, dass es eine genuine eigene deutsche Demokratiegeschichte lange vor 1945 gab, dass Demokratie nichts ist, was von außen den Deutschen irgendwie beigebracht werden musste, sondern dass es sehr viele Akteure, sehr viele Orte der Demokratiegeschichte gibt, an denen lange vor 45 eben für Freiheit, für Gleichheit, für politische, soziale Teilhabe gestritten wurde. Also das ist so ein bisschen vor allem auch diese erinnerungskulturelle Stoßrichtung, in die diese Initiative eben auch geht. gerade auch mit Blick auf die ostdeutschen Bundesländer, wo wir auch eben fragen müssen, welche eigene positive Demokratieerzählung gibt es dort. Und da ist es natürlich auch sehr hilfreich aufzuzeigen, dass auch eben in diesen Regionen schon lange vor 1945 für die Demokratie gestritten wurde.
Das stimmt, wobei ich würde es aber insofern ein Stück weit in Relation setzen, weil wir natürlich auch aufpassen müssen, wenn wir jetzt diese Orte der Demokratiegeschichte und Freiheits- und Parlamentsgeschichte und demokratiehistorische Traditionen in den Blick nehmen, müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir jetzt nicht anfangen, so eine heroische Demokratiegeschichte zu erzählen. Die gibt's im Blick auf einzelne Personen sicherlich auch, aber natürlich ist die Demokratiegeschichte, wie wir sie betrachten, und das zeigen ja auch die Bewegungen, die Prozesse, die Personen, die Ereignisse, immer auch ein Stück weit ambivalent. Und ich glaube, wir dürfen die Zeit 33 bis 45 jetzt nicht nur als in Anführungszeichen einfache Unterbrechung dieser Tradition betrachten, sondern dass das ganze Narrativ und die ganze Perspektive ist ungleich komplexer. Allerdings, und da gebe ich dem Kollegen völlig recht, bei den demokratischen Neuanfängen nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man zum Teil eben genau dieses Bewusstsein. Ja, ein Theodor Heuss hat 1948 ein Buch über die 1848er Revolution geschrieben. Und in unserer Verfassung, im Grundgesetz, steckt natürlich ganz viel Weimarer Verfassung, aber eben auch ganz viel Paulskirchenverfassung, sodass man diese Anbindungen sehen kann, erkennen kann. Aber es ist keine Geschichte, die ohne Brüche, Widersprüche und ohne Ambivalenzen zu erzählen ist.
Ja, also das in jedem Fall stimme ich vollkommen zu, zumal man, gerade wenn man in das 19. Jahrhundert schaut, natürlich auch die enge Verknüpfung von Demokratiegeschichte und Nationalismus sich anschauen muss und dann sehr schnell eben auch bei übersteigerten Nationsbegriffen landet. Das nur hier als ein Aspekt dieser Ambivalenzen, die Herr Sprenger gerade angesprochen hat.
Das, was man hier gerade auch gehört hat, das macht für mich die Demokratiegeschichte so wahnsinnig spannend, weil es immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt, weil es eben auch eine sehr ambivalente Geschichte ist. Stichwort des Nationalismus, den Andreas Braune hier gebracht hat, die Brüche und die Kontinuitäten. Was man aber sicherlich auch sehr gut verstehen kann, ist, dass uns häufig gespiegelt wird, dass die Demokratiegeschichte ja so abstrakt und so kompliziert sei, und deswegen implizit ist in dieser Rückmeldung, dass es eben auch schwer zu vermitteln sei. Und das ist für mich auch nochmal so ein ganz großer Punkt für die Orte. An den Orten wird Demokratiegeschichte konkret. Man kann natürlich Personen sich anschauen, Personen, das Leben ist immer eine ganz tolle Geschichte, die man erzählen kann, aber das ist immer noch etwas, was an ganz vielen Stellen passiert. Ja, ganz häufig werden Biografien auch letztlich ohne eine lokale Fundierung erzählt. Indem wir uns den Orten zuwenden, suchen wir ganz ausdrücklich diese lokale Fundierung. Es gibt irgendwo eine Adresse, es gibt GPS-Koordinaten, da kann man hingehen. Und wenn man an dem Ort ist, dann ist man da, wo etwas passiert ist. Und dann kann man sich an diesem Ort, man kann diesen besuchen. Das Thema, wir reden gerne davon, das Thema wird einem nahegebracht, also wirklich im physischen Sinne nahegebracht. Und dann schaut man sich ein Gebäude an, man sieht, was auch mit dem Gebäude passiert ist. Oder vielleicht ist es ein Platz, vielleicht ist es ein Denkmal. Es gibt ganz unterschiedliche Orte, an denen man Demokratiegeschichte erzählen kann. Aber dann hat man diese Grundierung und kann von diesem Ort aus, natürlich von dem Ereignis aus, in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen, von dem Ort aus auch die Netzwerke aufzeigen, die sich dann nach diesem Ereignis oder auch vor diesem Ereignis schon geformt haben. Und das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Vorteil und auch der Grund dahinter, weshalb dieses Konzept Demokratiegeschichte mit ganz konkreten Orten zu verbinden, dann letztlich auch so eine Resonanz gefunden hat, dass wir jetzt diese Stiftung aufbauen können.
Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit der föderalen Struktur Deutschlands zu tun. Ja, also wir schimpfen ja sehr oft auf bestimmte Aspekte des Föderalismus, aber hier in dem Zusammenhang ist es natürlich was ungemein Bereicherndes, dass wir eigentlich in allen Regionen Deutschlands an Orten diese Demokratiegeschichte erzählen können. Gerade wenn man das mit zentralistischen Ländern wie beispielsweise Frankreich vergleicht, ja, wo sich sozusagen Demokratiegeschichte dann vielleicht auf den Sturm auf die Bastille oder ähnliches beschränkt oder die revolutionären Ereignisse in Paris, auch wiederum etwas überspitzt formuliert. Natürlich hat das auch in der Provinz stattgefunden. Aber wir haben hier so viele politische Zentren, soziale Zentren in Deutschland und überall ist in den großen Umbruchphasen etwas demokratiegeschichtlich Bedeutsames passiert. Und das kann man dann eben vor Ort besonders gut erzählen.
Der Blick auf die Orte hat natürlich auch nochmal eine weitere Funktion, weil man mit der Verortung vor Ort das Ganze ein bisschen aus dieser abstrakten Ebene herausholen kann. Ich glaube, das ist gerade in der Vermittlung von diesen Themen wichtig. Und die Frage ist ja auch, warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Und ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe, nicht nur der Stiftung, sondern alle Akteurinnen und Akteure, die sich in diesem Themenfeld engagieren, ist doch immer die Frage, welchen Beitrag kann die Beschäftigung mit Demokratiegeschichte, Freiheitsgeschichte, Parlamentsgeschichte, wie auch immer, zur aktuellen Demokratiebildung und Vermittlung leisten? Ich glaube, runtergebrochen auf diese Formel wird auch die Legitimation klar, warum wir das machen. Wir versuchen das eben nicht in einer Blase zu machen, nur unter uns, sondern wir versuchen genau an dieser Schnittstelle zwischen Forschung und Vermittlung in die Breite der Gesellschaft hinein, das zu leisten. Und ich glaube, da ist diese konkrete topografische Verortung auch wichtig, weil da spiegelt sich's und da bricht sich's vor Ort. Gleichwohl muss man dazu sagen, also ist zumindest meine persönliche Meinung, dass dieses Thema Orte der deutschen Demokratiegeschichte auch eine abstraktere Ebene noch beinhaltet, nämlich die Ebene des sogenannten Erinnerungsortes. Also wenn ich jetzt mal das Thema Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit nehme, das sind das Erinnerungsorte der Demokratiegeschichte, die sich an ganz vielen konkreten Orten der Demokratiegeschichte manifestieren. Und ich glaube, auf dieser Ebene haben wir auch noch Entwicklungspotenzial.
Herr Sprenger, Sie haben jetzt auch schon viele Ereignisse der deutschen Demokratiegeschichte und die dazugehörigen Orte erwähnt. Ich glaube, das früheste war das Hambacher Fest 1832. Welchen Zeitraum umfasst denn die deutsche Demokratiegeschichte? Was sind so die frühesten Momente, die Sie in der Arbeit Ihrer Stiftung bearbeiten?
Das ist eine gute Frage und auch nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Als Mainzer muss ich sagen, natürlich ist aus meiner Sicht, aber nicht nur allein meine Sicht, die Mainzer Republik auch schon ein Ereignis, das man zur Demokratiegeschichte zählen kann, wenngleich wir grundsätzlich immer beachten müssen, dass natürlich diese Ereignisse gemessen an heutigen demokratischen Standards immer auch ihre Defizite haben. Ja, das ist ja völlig klar. Ich glaube, wenn man mal versucht, das auf ein Modell herunterzubrechen, würde ich sagen, was gehört zur Demokratiegeschichte? Immer dann, wenn sich Personen, Gruppen, Bewegungen in der Geschichte um mehr politische Partizipation und Mitsprache bemüht haben, dafür eingetreten sind, dafür gestritten haben. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, denke ich, ist das eine Perspektive, die man zur Demokratiegeschichte zählen kann. Und jetzt, um Ihre Frage konkret zu beantworten, da wird es natürlich auch schwierig. Ich gebe ein Beispiel. Wir feiern jetzt in Kürze das Gedenkjahr Bauernkrieg, Thomas Münzer Gedenkjahr. Gehören die Artikel der Bauern 1525, gehören die zur Demokratiegeschichte dazu? Fragezeichen. Das kann man unterschiedlich beantworten, aber zumindest kann man sagen, dass diese Bewegungen in den Kontext gehören, dass bestimmte Gruppen eben für mehr Mitsprache, für mehr politische Teilhabe sich eingesetzt haben, dafür gestritten haben. Und unter dieser Perspektive kann man diesen Begriff, glaube ich, doch relativ weit fassen, ohne dass man so ganz harte Grenzen setzen muss, Französische Revolution bis heute. Wenngleich natürlich diese Französische Revolution nochmal ein ganz anderes Tor aufgestoßen hat für das, was wir als demokratische politische Kultur bezeichnen. Also im engeren Sinne würde ich sagen, ab der Französischen Revolution bis heute, im weiteren Sinne, in dieser gegebenen Perspektive, Kampf oder Einsatz für politische Teilhabe, kann man im Einzelfall auch etwas nach vorne gehen. Und im Übrigen ist es ja auch so, wenn man sich die Verfassungen in Anführungszeichen der Reichsstädte anschaut. Es gab ja auch früher schon Gremien, die mehr oder weniger versucht haben, in Diskussion und in mehr oder weniger konsensualer Absicht zu einem politischen Meinungsbild zu gelangen. Und diese Frühformen des Protokonstitutionalismus, wenn man das so bezeichnen möchte, sind natürlich auch spannend mit Blick auf das, was dann später entstand. Denn auch die Französische Revolution und die Demokratiebewegung des 19. Jahrhunderts, die entstehen ja nicht aus dem Nichts.
Und ein Aspekt, den ich vielleicht noch als ausgebildeter Ideenhistoriker, Ideengeschichtler hinzufügen will, ist eine Sache, die sich natürlich jetzt noch etwas schwieriger an Orten manifestieren lässt, aber ist natürlich die Ideengeschichte auch der Demokratie, wo man natürlich mindestens auch das Zeitalter der Aufklärung mit hinzurechnen muss. Also diese Ereignisse, die Herr Sprenger gerade beschrieben hat, um die Französische Revolution herum. Man sollte da, glaube ich, auch die amerikanische Revolution nicht vergessen, die noch ein bisschen vorher stattgefunden hatte, die in Europa natürlich nicht diese konkreten Auswirkungen wie die französische hatte. Aber all das passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern hat natürlich geistig-ideengeschichtliche Vorläufe und Auseinandersetzungen mit diesem Thema als geistiges Umfeld, die das vorbereiten.
Na klar, völlig richtig, völlig korrekt.
Jetzt haben wir uns mit den Anfängen der deutschen Demokratiegeschichte befasst. Als weitere Fallbeispiele, die auch auf der erwähnten Deutschlandkarte der Demokratie zu sehen sind, haben wir uns aber Orte der neueren Demokratiegeschichte ausgesucht. Herr Lang, und damit fangen wir an, indem wir nicht in die Metropolen schauen, sondern wir schauen aufs Land. Wir haben uns Plauen als Vorreiter der friedlichen Revolution 1989-90 ausgesucht. Was können Sie uns über diesen Demokratieort erzählen?
Ich würde gerne einen ganz kleinen Schritt nochmal zurückgehen, bevor wir uns auf das ganz konkrete Thema dann stürzen. Die Idee, überhaupt so eine Karte zu machen, die setzt ja schon voraus, dass man davon ausgeht, dass die Ereignisse nicht alle nur in den Zentren, nicht nur in den Hauptstädten stattgefunden haben, sondern dass man gerade auch die regionale Verteilung sehen möchte. Und das ist etwas, wo wir von Anfang an dran gearbeitet haben, wirklich flächendeckend zu zeigen, dass sich, so wie das Kai-Michael Sprenger gesagt hat, wo sich Menschen überall für Mitbestimmung, für Freiheitsrecht eingesetzt, dafür gestritten haben, wo sie auch sich darum bemüht haben, wo es schon eine Demokratie gab, die Demokratie anders auszugestalten. Und wir sind dabei auf ganz erstaunliche Themen immer mal wieder gestoßen. Es ist auch so, dass wir natürlich recherchieren, um an diese Orte zu kommen, um zu überlegen, welche Orte wollen wir auf dieser Karte zeigen. Aber es ist mehr und mehr auch so, dass wir mittlerweile von außen Anregungen bekommen, dass also Menschen, die die Karte gefunden haben, dass die sich Gedanken machen, sag mal, gibt es da nicht noch etwas, was ich kenne, was da eigentlich auch mit drauf sollte? Und so bekommen wir ganz tolle Anregungen, die zum Teil auch noch nicht mal in Kleinstädten oder Dörfern passieren, sondern wirklich fast im freien Raum. Jetzt kommen wir tatsächlich hier auf die friedliche Revolution zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die uns jetzt zuhören, beim Stichwort friedliche Revolution zuallererst die Feiern in Berlin zum Mauerfall im Kopf haben, dass sie vielleicht sich daran erinnern, dass in Leipzig die Montagsgebete stattgefunden haben mit anschließenden Demonstrationen auf dem Augustusplatz, mit Verhandlungen im Gewandhaus, wie diese Energie der Straße in gewaltfreie Bahnen weiter gelenkt werden kann. Also gewaltfrei nicht, damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass die Straße Gewalt anfängt, sondern in diesem Kontext ging es ja vor allem darum, wie reagiert der Staat darauf? Lässt der Staat das zu? In welchem Umfang und mit wie viel Repression reagiert der Staat auf die Demonstrationen? Und das muss man sich ja auch immer wieder vergegenwärtigen. Wir feiern heute die friedliche Revolution als friedliche Revolution. 35 Jahre ist das Jubiläum. Aber es stand damals sehr viel auf Messerschneide. Es hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Und was sehr viele Menschen höchstwahrscheinlich nicht im Kopf haben, ist, dass diese Revolution andere Anfänge hatte. Also es ging nicht mit den Montagsgebeten in Leipzig los. Es ging natürlich zunächst mal mit den Ausreiseversuchen oder mit den Besetzungen der Botschaften in Tschechien, mit den Versuchen über die ungarisch-österreichische Grenze vieler DDR-Bürger diese Ausreise zu machen. Es fing eigentlich noch früher an, nämlich bei der Wahlbeobachtung der Kommunalwahlen im Frühjahr 1989 und den Nachweisen der vielfältigen Wahlfälschung. Es fängt also erstmal flächendeckend an. Es ist kein Ereignis, das auf Berlin konzentriert ist. Und wenn wir in die heißere Phase schauen, wo sozusagen diese Massendemonstrationen beginnen, dann beginnen die eben auch nicht in Leipzig, sondern sie beginnen in dem kleinen Ort im Vogtland in Plauen. Plauen, auch das hat wieder etwas mit der Ausreisewelle zu tun. Plauen liegt natürlich sehr nahe an der bayerischen Grenze. Wir haben festgestellt, eine Wanderung von Plauen nach Hof, der nächsten Stadt in Bayern, wäre genau 35 Kilometer. Also eigentlich eine Wanderung, die dem Jubiläum sehr angemessen wäre. Vielleicht möchte ja der eine oder andere Wanderbegeisterte diese Wanderung dann aus Anlass des Jubiläums einmal unternehmen. Über Plauen sind die Sonderzüge aus der Prager Botschaft nach Westdeutschland geleitet worden. Und das war ein Ereignis Anfang Oktober, das die Bevölkerung in Plauen bewegt hat. Und am 2. Oktober gab es einen ersten Aufruf, sich nämlich dann zum 7. Oktober, der 7. Oktober, das war der 40. Jahrestag der DDR, also zu diesem Jahrestag eine Demonstration zu veranstalten. Eine Demonstration von unten, also nicht die Demonstration des Staates, der sich selbst feiert, sondern eine Demonstration seiner Bürgerinnen und Bürger, die gegen diesen Staat demonstrieren. Und da hat sich dann zum ersten Mal gezeigt, die Staatsgewalt, Stasi, Polizei, die Feuerwehr war im Einsatz, hatte das Protestpotenzial komplett unterschätzt. Es haben sich an diesem Tag, am 7. Oktober, 15.000 Menschen in Plauen versammelt. Und diese 15.000 Menschen haben Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht gefordert, Streikrecht, Meinungspressefreiheit, Zulassung von Oppositionsgruppen und freie Wahlen und Reisefreiheit. Es geht also dieser Bewegung von Anfang an auch sichtbar um mehr Mitbestimmung, um einen freieren politischen Meinungsstreit, auch mehr politische Konkurrenz in dem SED-Staat. Und weil die Staatsgewalt von dieser Demonstration auch so überrascht worden ist, und es nicht gelang, diese von Anfang an zu unterbinden, war es nötig, eine Verhandlungslösung am 7. Oktober zu finden. Und das hat dazu geführt, dass es auch in Plauen zum ersten Mal zu Gesprächen zwischen Vertreterinnen und Vertretern dieser Bürgerbewegung und kommunalen Führung der Stadt gab. Es gab also hier bereits so etwas Ähnliches wie einen Anfang der runden Tische, in denen man sich zusammensetzte, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das war also eine Initialzündung, die letztlich auch die Massendemonstration dann in Leipzig und schließlich in Berlin und dann den Fall der Berliner Mauer und circa ein knappes Jahr später dann zur Vereinigung zwischen den dann neu gegründeten Bundesländern in Ostdeutschland und der alten BRD geführt haben.
Wenn ich noch einen Aspekt nochmal ansprechen darf, den Markus Lang eben schon auch angedeutet hat, und es ist, glaube ich, auch generell wichtig bei der Beschäftigung der Demokratiegeschichte, der europäische Kontext, egal auf welche Bewegung wir schauen, ob das jetzt Hambacher Fest ist oder eben die Friedliche Revolution 1989, das Ganze wird immer nur auch im europäischen Kontext verständlich. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Perspektive, die uns auch ein bisschen abgrenzt von Gruppen, die versuchen, die Demokratiegeschichte für ihre Zwecke zu vereinnahmen, die aber mit dieser europäischen Komponente relativ wenig am Hut haben. Ja. Also auf dem Hambacher Fest waren Polen und Franzosen und 1989 die Friedliche Revolution ist, glaube ich, ohne, wenn man jetzt mal einen weiteren Bogen spannen möchte, ohne Solidarność und ohne den Fall des Eisernen Vorhangs zwischen Österreich und Ungarn auch nicht denkbar. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser europäische Kontext, dass man den immer auch mitdenkt, im Blick hat und als Erklärung auch, als Erklärungsmodell auch mit berücksichtigt.
Nach diesem Ausflug auf das Land hatten wir noch gesagt, dass wir uns auf einen Ort konzentrieren, der in beiden Zentren, beiden Hauptstädten der BRD existent war, nämlich das Haus der Bundespressekonferenz. Herr Lang, was gibt es da zu berichten?
Ja, das haben wir ausgewählt, weil das einfach auch zeigt, dass auch der Blick in die Hauptstädte nicht unbedingt heißt, dass wir uns Regierungen oder Parlamente nur anschauen, sozusagen die offizielle, die staatliche Politikseite, sondern dass es auch darum geht, dass man gerade auch in den Zentren, in den Hauptstädten natürlich, man findet Verbände, man findet Organisationen, man findet natürlich auch die großen Geschichtsmuseen. Also nicht von ungefähr ist das Deutsche Historische Museum in Berlin und das Haus der Geschichte in Bonn. Das ist schon wichtig, dass solche Zentren auch existieren. Aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass Demokratie aus mehr besteht als der staatlichen Seite. Wir haben uns die Bundespressekonferenz ausgesucht, denn die Bundespressekonferenz steht einerseits für die Bedeutung gerade auch der Medien, der Öffentlichkeit, die ja in einem großen Flächenstaat irgendwie medial vermittelt werden muss. Wir können nicht 85 Millionen Deutsche direkt und unmittelbar miteinander reden. Kommunikation in diesem Raum, in diesem großen Raum, muss irgendwie vermittelte Kommunikation sein, und da spielen Journalistinnen und Journalisten eben auch eine ganz wichtige Rolle. Die Bundespressekonferenz hat eine ganz spannende Geschichte selbst. Die ist aus einer ganz konkreten Bedarfslage entstanden. Und diese Bedarfslage, die geht auf den Ersten Weltkrieg zurück. Im Ersten Weltkrieg, da war es der obersten Heerleitung wichtig, natürlich auch, die Öffentlichkeit zu informieren. Aber die hatte überhaupt kein Interesse an einer kritischen Berichterstattung. Die Erfolge im Feld sollten vermeldet werden und die Journalisten darauf eingeschworen, diese Erfolgsmeldungen aus dem Heer dann auch an die Bevölkerung zu vermitteln. Viele dieser Journalisten wollten sich das nicht gefallen lassen. Was ist die Lösung? Wir machen Pressekonferenzen nicht staatlich organisiert, sondern privat organisiert. Das Vereinswesen hat in Deutschland auch eine ganz lange Tradition, und den meisten ist wahrscheinlich auch nicht bewusst, dass die Bundespressekonferenz ein Verein ist, ein privater Verein, ein gemeinnütziger Verein, ein Zusammenschluss von Journalisten mit dem Ziel, kritische Berichterstattung über Regierungshandeln leichter organisieren zu können. Und das ist den Vorläufer der Bundespressekonferenz, den gab es dann bereits in der Weimarer Republik, einen privaten Verein, der eben genau diese Aufgabe versucht hat zu erfüllen, der dann 1933 nach der Machtübernahme und nach Machtergreifung der Nationalsozialisten mit als eine der ersten Organisationen auch verboten bzw. dann gleichgeschaltet wurde. Die Nationalsozialisten hatten selbstverständlich auch überhaupt kein Interesse an einer kritischen Berichterstattung, sondern sahen Pressekonferenzen vor allem als ein Mittel, um ihre Propaganda zu verbreiten. Also insofern vielleicht auch nicht ganz neu, was den Nationalsozialisten dort eingefallen ist, sondern auch wieder ein Rückgriff auf die Situation, die ja im Prinzip im Ersten Weltkrieg auch so oder so ähnlich schon bestand. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben Journalistinnen und Journalisten dann aber auch sehr schnell sich wieder auf die Tradition der Weimarer Republik zurückbesonnen. Die ersten Presseorganisationen, freien Zusammenschlüsse von Presseorganisationen, findet man dann wieder auf Länderebene nach dem Zweiten Weltkrieg. Sehen wir das an allen Ecken und Enden, dass staatliches Handeln sich zunächst mal in den Städten, aber dann in den Ländern organisiert. Und sobald die Länder sich organisieren, organisieren sich auch die Journalisten, um die Politik, die dort betrieben wird, wieder von Anfang an kritisch zu begleiten. Und bereits im Oktober 1949, also ganz wenige Monate, nachdem das Grundgesetz verabschiedet wird, bildet sich dann bereits auch der Verein der Bundespressekonferenz, der auf Bundesebene das weiterführt, was in der Weimarer Republik beziehungsweise dann ab 1947 in den Ländern der Bundesrepublik schon bestanden hat. Die Journalistinnen und Journalisten müssen natürlich im Zentrum der Macht sein. Das heißt, die Bundespressekonferenz war zunächst mal in Bonn angesiedelt, hatte sich zunächst mal an unterschiedlichen Veranstaltungsräumen getroffen, bis dann 1967 ein Pressehaus im Tulpenfeld in Bonn eingerichtet wurde, in dem also dann ständig sozusagen die Minister und Ministerinnen zu Gast waren, um der Presse Rede und Antwort zu stehen. Mit dem Umzug des Bundestags und der Bundesregierung nach Berlin war es natürlich auch notwendig, dass auch die Bundespressekonferenz nach Berlin umzieht und dort jetzt mit dem Haus am Spreebogen wirklich auf Sichtdistanz auch zu den anderen Zentren der Macht ist. Es ist also eine schöne Korrespondenz hier zwischen dem, was auf Staatsebene passiert und dem, was dann auf zivilgesellschaftlicher beziehungsweise auch auf medialer Ebene nachvollzogen wird, zu sehen. Interessant vielleicht auch noch dazu, und das ist natürlich auch etwas, was wir mit diesem Ortsansatz immer wieder betonen, natürlich machen wir die Bundespressekonferenz an diesem Gebäude, wo dann die Konferenzen stattfinden, fest. Sie werden auf unserer Karte, wenn Sie sich das anschauen wollen, sowohl in Bonn den Eintrag finden, als auch dann in Berlin. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass natürlich danach die Wirkung auch wieder sehr weit in die Fläche geht. Also dieses Haus der Bundespressekonferenz darf man nicht für sich alleine sehen. Man muss es im Kontext, im Netzwerk der ganzen Berichterstattung und der ganzen, gerade dann auch der ganzen Veröffentlichungstätigkeiten der Medien in allen Formaten, von Print über Radio und Fernsehen bis jetzt auch zu den Online-Angeboten sehen, dass also der eine Ort, der da für sich steht, eine ganz große Ausstrahlung über die Fläche der Bundesrepublik und in vielen Fällen ja auch weit darüber hinaus entfaltet.
Herr Braune, nicht zufällig habe ich immer wieder die Worte Stadt und Land gesagt, wenn ich jetzt eben Fragen gestellt habe, weil Stadt bzw. Land ist das Thema des diesjährigen Weimarer Rendezvous. Wie kam es dazu und wie verbindet sich das, was Sie dort vorhaben, mit der Stiftung der Orte der deutschen Demokratiegeschichte?
Ja, exakt. Also die Themenwahl, die gerade besprochen wurde, ist natürlich nicht zufällig. Wir haben das ja so ein bisschen gemeinsam geplant, die Herangehensweise hier. Und ganz genau, das Weimarer Rendezvous in der Geschichte findet in diesem Jahr unter dem Motto Stadt bzw. Land statt, wobei man im Audioformat hinzufügen muss, dass wir beziehungsweise auch groß schreiben, also die beziehungsweise zwischen Stadt und Land ins Zentrum des diesjährigen Festivals rücken möchten. Vielleicht zur Erinnerung, unser Festival findet einmal im Jahr in Weimar statt, auch mit einigen Veranstaltungen im Umland bzw. in Thüringen und hat jedes Jahr ein eigenes übergreifendes Motto, unter das sich dann eben die Mehrzahl der Veranstaltungen eben zuordnen lassen. Zur Erinnerung, im letzten Jahr hatten wir Tempo, Tempo, über die Zeitwahrnehmung in der Geschichte. Dieses Jahr ist es eben Stadt bzw. Land. Diese Mottofindung findet immer in Abstimmung mit unserem wissenschaftlichen Beirat statt, hat sich also schon im vergangenen Jahr ausgehend eigentlich von dem Vorschlag Stadt, als das diskutiert wurde, war eigentlich der Vorschlag, wir wählen die Stadt als Thema. Wir fanden das dann vielleicht ein bisschen einseitig und wollten das Land noch mit hineinnehmen. Mittlerweile stellt sich heraus, dass unser städtischer Blick auf die Geschichte oftmals das Land ausblendet, sodass jetzt irgendwie in der Programmgestaltung sehr stark auch eben das Land und die Beziehungen zwischen Stadt und Land ins Zentrum gerückt sind. Wie hängt das Ganze mit der Bundesstiftung zusammen? Abseits natürlich dieser inhaltlichen Zusammenhänge, die auch Herr Lang ja gerade schon geschildert hat, freuen wir uns natürlich als Festival ganz besonders darüber, dass wir in diesem Jahr einen Großteil der Finanzierung des Festivals von Seiten der Bundesstiftung gestellt bekommen und das auch in Form einer Kooperation zwischen der Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte und den Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Ja, sodass wir dieses Jahr zum ersten Mal einen Co-Veranstalter an unserer Seite haben, nämlich die Bundesstiftung. Wir können dann nachher vielleicht im gemeinsamen Gespräch auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was das für das Festival selber bedeutet, welche Formate wir da auch in Kooperation planen. Also das freut uns ganz besonders, da jetzt die Bundesstiftung als Partner mit dabei zu haben. Hat ein bisschen auch die Vorgeschichte, dass wir auch in den letzten Jahren schon erfolgreich Bundesmittel für das Festival einwerben konnten. Da noch zunächst auch über diese Mittel, die zur Förderung der Demokratiegeschichte bereitgestellt wurden, aber noch über die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ausgezahlt wurden. Stadt beziehungsweise Land ist eben dann dieses Jahr das Thema und gerade vor dem Hintergrund dessen, was Herr Lang gerade geschildert hat, passt das natürlich auch sehr wunderbar zu den Aspekten der Orte der deutschen Demokratiegeschichte, die sich eben nicht nur in den Zentren der Macht finden, sondern eben auch jenseits davon im ländlichen Raum. Und genau das wollen wir in diesem Jahr unter anderem auf unserem Festival sehr stark thematisieren. Wie gesagt, die Programmgestaltung ist gerade in vollem Gange. Sehr viele Podienvorträge sind bereits festgezurrt und werden demnächst auch auf unserer Webseite veröffentlicht werden. Wichtig ist uns bei unserem Festival natürlich auch immer einerseits, dass wir epochenübergreifend arbeiten, also dass wir uns beispielsweise auch ja, antiken Metropolen zuwenden wollen. Aber selbst hier haben wir natürlich auch eine Verbindung zur Demokratiegeschichte oder einer Protogeschichte der Demokratie, wenn man etwa an das antike Athen denkt, ja, wo ja auch bereits Wurzeln der Demokratie in jedem Fall zu finden sind. Wir werden frühneuzeitliche Geschichte betrachten, aber natürlich auch einen großen Schwerpunkt auf die neuere und Zeitgeschichte legen. Und ein weiterer Aspekt, der uns natürlich in der Programmgestaltung auch immer wichtig ist, und das hat der Herr Sprenger ja auch bereits herausgestrichen, ist die internationale Perspektive. Also wir wollen versuchen, wo es sich auch vom Thema her anbietet, eine europäische Perspektive einzunehmen oder eine international vergleichende Perspektive, weil da natürlich Besonderheiten, aber auch Parallelen zu den Entwicklungen in anderen Ländern sehr aufschlussreich über die deutschen Entwicklungen sein können. Ich will jetzt nicht an der Stelle die einzelnen Programmpunkte herausgreifen, die wir da entwickeln werden. Wichtig ist uns aber vielleicht generell noch bei diesen Beziehungen von Stadt und Land, dass das natürlich ein Thema ist, das die Geschichte ja durchgängig durchzieht. Ja, also Städte gehören ja seit dem kulturellen Aufbruch der Menschheit zum Erscheinungsbild der Geschichte seit frühester Zeit dazu. Und Städte können aber eben nicht losgelöst von dem sie umgebenden Land betrachtet werden. Und sowohl in sozialer, ökonomischer, aber eben auch in politischer Hinsicht gibt es sehr enge Beziehungen zwischen Stadt und Land, die heute in unserer sehr urbanisierten Welt sehr oft eben durch einen städtischen Blick eben auch möglicherweise verstellt sind. Also hier wollen wir auch versuchen, mit dieser Themenwahl bestimmte Narrative oder Vorurteile, die man vielleicht auch wechselseitig von Stadt und Land hat, ein bisschen auch anhand des historischen Stoffes zu hinterfragen. Ja, also ist das Land immer das notwendigerweise das zurückgebliebene Hinterland? Ist die Stadt immer sozusagen das abgehobene, vielleicht auch moralisch verkommene Sündenpfuhl oder ähnliche Vorurteile, die es eben wechselseitig zwischen Stadt und Land in der Herausbildung der Moderne eben gegeben hat oder nach wie vor gibt, die wollen wir eben historisch hinterfragen und da komme ich auch nochmal auf das Grundkonzept unseres Festivals zurück. All das im Dialog zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und dem interessierten Publikum. Also das ist natürlich unser zentrales Anliegen. Man kann es begreifen als ein Instrument der Wissenschaftskommunikation, dass Forschende, die sich mit diesen Aspekten der Stadt-Land-Beziehung beschäftigen, auch in unterschiedlichen historisch arbeitenden Disziplinen, mit dem Publikum in einen Austausch über diese Themen kommen können.
Wir sind auch sehr froh, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Verein dieses Weimarer Rendezvous mit der Geschichte auf die Beine stellen können. Unser Auftrag als Stiftung ist es ja, Demokratiegeschichte zu vermitteln. Wir sind ja kein Forschungsinstitut, wir sind keine wissenschaftliche Einrichtung. Uns geht es darum, die Wissenschaft auch weit in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und von daher ist natürlich dieses Konzept, Wissenschaft und Öffentlichkeit ins Gespräch zu bringen, etwas, was sehr gut auch zu unseren ureigenen Anliegen und unserem Auftrag passt. Wir haben auch gesehen, wie bereits in der Vergangenheit die Weimarer Rendezvous mit der Geschichte eigentlich immer einen ganz großen Teil Demokratiegeschichte thematisiert hat. Und im Rahmen unserer Kooperation wollen wir natürlich schauen, dass dieser Teil, es wird sicherlich nie exklusiv sein, aber dass dieser Teil Demokratiegeschichte auch in der Öffentlichkeit zu vermitteln, eben einen ganz starken Anteil an diesem Festival behält. Und wir sind auch sehr froh, in diesem Format mit dabei sein zu können, denn gerade ein Festival ist unserer Meinung nach auch ein sehr schöner Anlass, um Geschichte niedrigschwellig, ohne dass wir versuchen, hier Themen zu sehr, ja, wir machen hier keine Demokratiegeschichte für Dummies, aber wir machen es schon so, dass es einfach verständlich ist und ein Festivalformat, also etwas, wo auch etwas gefeiert wird, das ist für uns aus unserer Sicht auch ein sehr schönes Format, um solch ein Anliegen zu verfolgen. Und wir sind auch sehr dankbar den Veranstaltern, dass sie uns da auch so stark einbinden. Und ja, ich halte es mit Andreas. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Wir wollen auch die Spannung sicherlich aufrechterhalten auf das, was da in Zukunft Anfang November in Weimar dann über die Bühne geht. Aber wir sind sehr froh, dass wir das in sehr enger Abstimmung mit den Weimarer Veranstaltern dann auch machen können.
Wir haben jetzt viel über Orte, über Geografie gesprochen. Im Moment ist ja auch das Thema, dass in unterschiedlichen Bundesländern, West wie Ost, verschiedene Parteien unterschiedliche Erfolge einfahren. Und es ist die Frage, wie schaffen wir es oder sollen wir es überhaupt schaffen, wollen wir es überhaupt schaffen, zu einer wirklich gesamtdeutschen Demokratiegeschichte zu kommen? Also wie kommen wir weg von westdeutschen und ostdeutschen Perspektiven hin zu einer gesamtdeutschen Demokratiegeschichte, gerade mit Blick auf unterschiedliche Wahlergebnisse, Umfrageergebnisse in den west- und ostdeutschen Ländern? Wie kommen wir von dieser Perspektive weg?
Das ist eine schwierige Frage und ich antworte ein bisschen taktisch mit einer Gegenfrage. Braucht es ein Narrativ? Also ich glaube, Demokratiegeschichte hat natürlich auch, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ihre Ambivalenzen, ihre Widersprüche, ihre regionalen, lokalen, aber auch ihre nationalen Ebenen. Oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich da ein gesamtdeutsches Narrativ brauchen. Ja, das ist ein Meinungsbildungsprozess, der gerade auch stattfindet. Ich glaube, gerade diese lokalen und regionalen Initiativen, die ihren Beitrag geleistet haben zur Herausbildung von demokratischen Strukturen, die gehen vielleicht in einem, ich nenne es mal, gesamtdeutschen Narrativ womöglich etwas unter. Und das würde ich als einen Verlust empfinden. Das ist eine Frage, auf die ich im Moment oder auf die, ich glaube, man im Moment auch noch keine wirklich plausible, eindeutige Antwort geben kann, wie das gelingen kann, auch ein gesamtdeutsches Narrativ zu entwickeln. Aber das sage ich deutlich, immer auch unter Berücksichtigung der lokalen, regionalen Perspektiven. Wie man das zusammenbringt, das ist in der Tat eine schwierige Aufgabe und der müssen wir uns stellen. Und vielleicht kann die Stiftung in den nächsten Jahren, das gelingt nicht sofort, auch einen Beitrag zu dieser Debatte leisten.
Ohne diesen Meinungsbildungsprozess, den Herr Sprenger gerade schildert, vorweggreifen oder ihn abschließen zu wollen, wozu ich allein ja sowieso nicht in der Lage bin, denn er hat völlig recht. Ja, das ist sozusagen etwas, das sich im gesellschaftlichen Diskurs, glaube ich, herausbilden muss. Da kann eine Bundesstiftung oder auch unser Festival sicherlich einen Rahmen für geben oder sollte einen Rahmen für geben, aber nicht mit vorgefertigten Meinungen oder dergleichen hereingehen, gerade wenn es darum geht, irgendwie an Masternarrativen oder so zu stricken. Sowas brauchen wir mit Sicherheit nicht. Also man kann es ja erstmal konstatieren, ja, dass die Zeit der deutschen Teilung gemessen sozusagen an der modernen deutschen Geschichte ja eine doch relativ kurze Epoche gewesen ist, mit den, Herr Lang hat es angesprochen, den 40. Geburtstag der DDR. Also, und wir haben ja auch drüber gesprochen, dass die Demokratiegeschichte, so wie sie in der Stiftung und bei anderen Akteuren auch begriffen wird, ja auch eben weit vor diese Zeit hinausreicht und diese Zeit davor kennt die deutsche Teilung ja nicht in dieser Form. Ja, und um ein ganz konkretes Beispiel herauszugreifen, das auch schon angesprochen wurde und auch wieder den Bogen zum Festival schlägt. Ich hatte gesagt, dass wir auch einige Veranstaltungen außerhalb Weimars im Vorfeld des Festivals organisieren. Wir werden auch eine Veranstaltung in Mühlhausen zum Bauernkrieg haben. Ja. Das hat ja dann erstmal mit der deutsch-deutschen Teilungsgeschichte überhaupt nichts zu tun. Das könnte genauso gut in Hessen stattfinden. Wenn man das erstmal so konstatiert, haben die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, so sie denn vor 1945 stattfinden, ja erstmal mit der deutschen Teilung nicht viel zu tun und sind sozusagen ein Beschäftigungsangebot oder ein Diskursangebot an alle, egal ob sie sich jetzt in Ost- oder Westdeutschland befinden.
Ja, also ich denke auch, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann ist es immer schwierig, da zu versuchen, das eine Narrativ zu bekommen. Ich glaube, die Zeit, in der wir versucht haben, diese zu finden, so diese, Andreas hat das Stichwort Masternarrativ gebracht, das will auch in der Geschichte niemand mehr. Und gerade auch in der Demokratiegeschichte, wenn ich ein Element herausstellen soll, was man an der Demokratiegeschichte sieht, dann ist es vor allem die Vielfalt. Und dann ist es auch eine gewisse Perspektive darauf. Wir feiern 35 Jahre friedliche Revolution, davor 40 Jahre Zweistaatlichkeit. Und insgesamt blicken wir zurück auf, also wenn wir einfach mal ganz grob Französische Revolution als Beginn einer modernen Demokratiegeschichte ansetzen, dann sind das fast 250 Jahre Demokratiegeschichte, auf die wir da zurückblicken, die immer sowohl regional als auch national als auch europäisch und global eingebettet waren. Was natürlich gerade fatal ist, aber das ist, glaube ich, eher ein Bruch mit der Geschichte als etwas, was ich daraus herleiten würde, ist, dass es so eine Tendenz gibt, zwei Masternarrative für Ost und West zu etablieren. Dass es also Akteure gibt, die das auch wollen, die versuchen, hier eine Trennung zu verfestigen. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass es Unterschiede zwischen Ost und West gibt. Aber wie man mit denen dann umgeht, also sozialökonomische Unterschiede, kulturelle, mentalitätsmäßige, gibt es alles, so wie es auch zwischen Bayern und Schleswig-Holstein solche Unterschiede gibt. Wie man damit umgeht, das ist natürlich die Frage. Und da sehe ich also, es ist eine offene Diskussion, die wir nicht entscheiden können, aber wir können natürlich schon gucken, wie positionieren wir uns. Und da wäre mein Vorschlag, wenn uns das nicht gefällt, und mir persönlich gefällt es nicht, dann ist mein Vorschlag also nicht zu versuchen, genau wie es Herr Sprenger gesagt hat, nicht zu versuchen, der zwei trennenden Narrative durch ein einiges Narrativ zu ersetzen, sondern ihnen eine Vielfalt entgegenzuhalten, aus der dann das Trennende dieser zwei Narrative vielleicht nicht mehr so schwierig, nicht mehr so kritisch erscheint.
In diesem Meinungsbildungsprozess, wie viele Narrative braucht es, ja, und wie stark berücksichtigt man lokale und regionale Initiativen, ist natürlich auch der Blick auf das Verbindende wichtig. Und ich denke, wenn wir mal schauen, was sind verbindende Elemente eines, ich möchte es nicht Masternarrativ nennen, aber eines gemeinsamen Rahmens, den wir demokratiehistorisch haben, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es die Grundrechte, da gibt es das Thema Verfassung, da gibt's das Thema Einstehen für demokratische Werte und Überzeugungen. Und ich glaube, der Blick auf diese einzelnen verbindenden Elemente, der hilft vielleicht in der Debatte nicht dazu, dass man ein gemeinsames Massennarrativ entwickeln muss oder kann, aber dass man eben sieht, es gibt unglaublich viel, was uns in dieser Perspektive demokratische politische Kultur verbindet, sowohl aktuell als auch in der historischen Perspektive. Und das wäre vielleicht eine Blickrichtung, die in diesem Meinungsbildungsprozess hilfreich ist und die uns dann auch nochmal deutlich macht, dass wir neben dieses nie wieder faschistische Diktatur, nie wieder Unrechtsstaat der SED eben auch ein immer wieder stellen können. Und dieses immer wieder beinhaltet eben Verfassung, Meinungsfreiheit, Grundrechte, demokratische Überzeugungen. Und in dieser komplementären Perspektive findet vielleicht ein positiver Meinungsbildungsprozess auf diese Frage statt.
Wir haben jetzt sehr, sehr distanziert und skeptisch gegenüber dem Begriff des Masternarrativs oder Ähnlichem argumentiert, auch zu Recht, dass sich hier ein gesellschaftlicher Meinungsbildungsprozess vielleicht gerade abspielt. Aber wir sollten darüber ja nicht vergessen, dass sich in vergangenen solchen Meinungsbildungsprozessen ja durchaus auch Masternarrative bereits herausgebildet haben. Herr Sprenger hat es ja gerade auf den Punkt gebracht, sozusagen das Nie wieder des Nationalsozialismus insbesondere und des Holocaust. Das ist ein gesellschaftlich erarbeiteter Konsens in kritischer Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt zurzeit eben auch mit der Demokratiegeschichte passiert, wenn dann ein ähnliches Narrativ mit einem ähnlichen gesellschaftlichen konsensualen Stellenwert wie dieses nie wieder herausbildet auf der Seite der Demokratiegeschichte, dann ist das sicherlich für die Resilienz der Demokratie nicht schädlich, um es mal so zu formulieren.